ein guter Landschaftsmaler und zugleich ein großer Freund schöner Landpartien, kommt von einer Landpartie nach Hause. Die Gegend, die er bei dieser Landpartie gesehen hat, gefällt ihm so überaus, dass er sich für immer in derselben aufhalten möchte. Seine Geschäfte aber lassen solches nicht zu. Was bleibt ihm daher übrig, um sich wenigstens dem Scheine nach in dieser für ihn so herrlichen Gegend zu befinden? Er malt diese Gegend mit großer Kunstfertigkeit auf zwei leere große Wände seines Wohnzimmers so vortrefflich, dass ein jeder Besucher sich hoch verwundernd augenblicklich die herrliche, allgemein bekannte Gegend erkennt. Frage: Wo hat denn unser Maler das Vorbild für diese Gegend hergenommen? Hat er etwa Kupferstiche vor sich gehabt? Oder hat er selbst an Ort und Stelle früher die Gegend konturmäßig aufgenommen? Nein, weder eins noch das andere, sondern er hat die lebendige Kontur der Gegend in seiner Fantasie festgehalten und sie hier auf der Wand getreu wiedergegeben. Das ist richtig. Und ein jeder Mensch sieht davon die Möglichkeit ein. Aber sicher sieht es nicht ein jeder Mensch ein, auf welche Weise unser Maler die schöne Gegend in seiner Fantasie auf die Wand gebracht hat. Er fragte sich also, wie und auf welche Weise hat dieser Maler die Gegend in seiner Fantasie auf die Wand gebracht? Seht, das ist ein wichtiger Lebensprozess und besagt gar viel. Daher wollen wir ihn auch ein wenig näher beleuchten. Wir haben bei der Gelegenheit der Beschauung unserer Zentralsonne so klar als möglich kennen und einsehen gelernt, was alles in dem Geiste des Menschen vorhanden ist. Wäre es nicht in dem menschlichen Geiste vorhanden, woher wohl könnte er von dem je eine Idee fassen und sich irgendeine Vorstellung machen, was noch nie ein sterbliches Auge geschaut hat? Nun aber kann der Mensch in sich selbst zu unbegreiflich hohen und übersinnlich geistigen Anschauungen gelangen, und so muss er ja alles das in sich haben, was je eine Fantasie hervorbringen kann. Die Fantasie eines Menschen aber kann rein und unrein sein. Rein ist sie dann, wenn, freilich selteneren Falles, der unsterbliche Geist des Menschen in seinem Leibe schon so absolut dasteht, dass seine reinen Bilder durch die Bilder der Außenwelt nicht getrübt und verunreinigt werden. So kann auch die Fantasie durch Auffassung bloß äußerer Bilder rein sein, wenn sie durch die Kraft der Seele die geschauten Bilder festhält und sie dann bei Gelegenheit naturgetreu wiedergibt. Unrein aber ist die Fantasie, wenn sich der Geist noch zu sehr passiv in seinem Leibe sowohl zu seinen inneren Bildern wie zu denen der Außenwelt verhält, wo sich dann alles durcheinander mengt, Geistiges und Naturmäßiges, und niemand daraus klug werden kann, wenn er ein Fantasiebild aufstellt, was es so ganz eigentlich vorstellt. Ob Geistiges oder Naturmäßiges. Zu dieser Klasse unreiner Fantasiebilder gehören alle jene mittelalterlichen, mystischen Obszönitäten, laut welcher der Himmel seine wunderliche Gestalt erhalten hatte, die Hölle und das sogenannte Fegfeuer zu einem Bratofen wurde und dergleichen Torheiten mehr. Daraus aber geht hervor, dass im Geiste, der das ganze Leben seiner Seele wie seines Leibes ausmacht, vorerst schon alles vorhanden sein muss, vom Kleinsten bis zum Größten, was die ganze Unendlichkeit fasst, also Himmel und Hölle. Und zwischen diesen beiden Extremen die ganze naturmäßige Welt und dieses endlos lebendig reiche Vermögen des Geistes ist das, was ihr im allgemeinen Sinne die Fantasie nennet. Wenn dann jemand aus dieser reichen Kammer etwas hervorholen will, so darf er nur seine Liebe erwecken. Je stärker die Liebe wird, desto heftiger ihre Flamme und desto heftiger ihre Wärme und ihr Licht. Durch diese Eigenschaft der Liebe wird das von ihr erfasste Bild selbst lebendig, prägt sich durch das Licht der Liebe immer deutlicher aus, bis es endlich, wie die Gegend unseres Malers, die Vollreife erlangt hat. Und dieses durch die Eigenschaft der Liebe ausgereifte Bild im Menschen selbst ist die eigentliche innere Welt des Geistes. Nun wissen wir, woher der Maler das Bild genommen hat. Allein das ist das Geringere. Wir wissen noch etwas mehr, und das besteht darin, dass der Geist auf diese Weise der Schöpfer seiner eigenen Welt ist. Wir wissen aber auch, dass jedes Ding in der Welt entsprechend gut oder schlecht sein kann, und dazu wird es von der Liebe gemacht. Ist die Liebe nach der Ordnung Gottes, so wird durch sie alles gut. Ist diese gegen die Ordnung Gottes, so wird durch sie alles schlecht. Auf diese Weise entwickelt dann ein jeder Mensch in sich entweder den Himmel oder die Hölle. Eine jede Tat und Handlung muss eine Ortsunterlage und an und für sich selbst eine gewisse Form oder besser Zeremonie haben, unter welcher sie geschieht. Wie kommt euch aber eine Gegend auf der Erde vor, in welcher ihr Denkmäler vieler Gräueltaten findet? Sicher wird euch bei ihrem Anblicke ein geheimer Schauder befallen. Seht, das ist schon die Form des Höllischen. Denn im Geiste bildet sich hernach ebenfalls eine solche Welt aus, die voll Denkmäler von Gräueltaten ist. In dieser Welt erschaut der Geist unendliche Tiefen zurück und in ihnen sein unverbesserliches böses Verhalten. Aber ganz anders verhält es sich, wenn ihr in eine Gegend kommt, in der von jeher edle Menschen gewohnt haben, die viel Gutes und Edles taten, gar anheimelnd es euch da vorkommen, und es wird euch ein verklärendes Gefühl überkommen, als befändet ihr euch etwa im Schoße Abrahams. Das ist ein Vorgefühl des Himmels. Im absolut geistigen Zustande prägt sich dann eben dieses Gefühl samt der Form auf das Lebendigste aus. Diese Form ist des Himmels geistige Örtlichkeit und ist, wie ihr leicht einseht, ebenfalls ein Werk des Geistes. Aus dem aber geht dann klar hervor, dass ein jeder Mensch durch die Art seiner Liebe der Schöpfer seiner eigenen inneren Welt wird und dass er nie in irgendeinen Himmel oder in irgendeine Hölle kommen kann, sondern nur in das Werk seiner Liebe. Darum heißt es auch, und eure Werke folgen euch. Und auf eben diese Weise, wie wir jetzt die Erscheinlichkeit der Hölle durchgemacht haben, machen es unsere bekannten Sonnenschüler durch. Was aber mit ihnen hernach geschieht, wollen wir nächstens betrachten.